und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von 3 Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. In der heutigen Podcast-Folge habe ich Petra Hartmann zu Gast. Sie war schon einmal zu Gast bei mir vor vielen Jahren, um über traumatische Geburt zu sprechen und was man gegen Trauma machen kann in der Traumatherapie. Und jetzt bin ich sehr froh, dass sie wieder bei mir zu Gast ist, um über das Thema zu sprechen, wie kannst du Geburtstrauma im Vorfeld vermeiden? Also was kannst du selbst dafür tun, um das Risiko, traumatisiert zu werden durch die Geburt, so minimal wie möglich zu halten? Ich freue mich sehr, dass Petra hier bei mir war und ich hoffe, dass du für dich ganz viele Erkenntnisse mitnehmen kannst. Liebe Petra, ich bin total froh, dass du heute wieder hier bei mir zu Gast bist im Podcast zum Interview zum Thema Trauma und Schwangerschaft und Geburt, wie man eine traumatische Geburt ja irgendwie verhindern kann, auch im Vorfeld, also was man im Vorfeld vielleicht schon tun kann. Ich hatte dich auch schon mal als Traumatherapeutin bei mir im Podcast zu Gast und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder da bist.
Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, dass das klappt. Ja, ich habe auch dank des letzten Podcasts mit mir sehr, sehr viel mehr Erfahrung noch sammeln können. Vor allen Dingen auch mit geburtstraumatisierten Frauen. Und dabei ist mir immer wieder aufgefallen, dass Frauen, die bereits etwas Traumatisches in ihrem Leben erlebt haben, mehr Risiko haben, auch eine traumareiche Entbindung zu erleben. Und so ist dann die Idee aufgekommen, es wäre doch schön, wenn wir vielleicht im Vorfeld da was tun können, dass Frauen sensibilisiert werden dafür, dass sie möglicherweise zur Risikogruppe gehören könnten und dass sie dann etwas tun können und dem nicht ausgeliefert sind und hoffentlich dadurch viele, viele weitere schöne Geburten stattfinden werden. Das wäre mein großer Wunsch.
Ja, da sind wir mit unseren Wünschen sehr deckungsgleich, denn das größte Ziel, mein größter Wunsch, was die friedliche Geburt angeht, ist ja auch eben Trauma zu vermeiden. Und ich finde es spannend, wir haben ja auch im Vorfeld gesprochen, dass du eben auch beschreibst, dass es da eben Möglichkeiten gibt, nochmal umfangreicher auch und individueller gibt, Trauma im Vorfeld schon zu, das Risiko einfach ganz stark zu senken. Ja. Magst du vielleicht ein bisschen beschreiben, um welche Gruppen es sich handelt? Also du hast ja gerade schon so angedeutet, Menschen, die schon traumatisiert sind. Um welche Traumatisierung geht es denn da? Was meinst du?
Es kann grundsätzlich um jede Art von Traumatisierung gehen. Also ganz besonders häufig sind Vorfälle von sexualisierter Gewalt, von Übergriffigkeit jeder Art, von Vernachlässigung, von nicht gesehen, nicht gehört werden in eigenen Bedürfnissen, also sowohl Schocktrauma als auch Entwicklungstrauma ist prädestinierend dafür unter Umständen.
Kannst du das nochmal erklären, was der Unterschied zwischen Schock und Entwicklungstrauma
ist? Ja, ein Schocktrauma ist ein singuläres Erlebnis und ein Entwicklungstrauma ist ein Trauma, wo von Anfang an durch Erziehung etwas schiefgelaufen ist, wo das Nervensystem sich nicht so resilient entwickeln kann wie bei Kindern, die bei sehr liebevollen, zugewandten, achtsamen Eltern aufwachsen. Diese Kinder fühlen sich teilweise isoliert, eben nicht gesehen, auch gar nicht wichtig. Also oft ist auch so ein Gefühl von, ich bin es nicht wert, ich habe es nicht verdient, dass es mir gut geht. Also das wäre dann Entwicklungstrauma. Also ich sage einfach in Anführungszeichen schlimme Kindheit. Ja. Das umfasst es einfach in 2 Worten. Und wie gesagt, ein Schocktrauma ist ein singuläres Erlebnis. Also zum Beispiel eine Vergewaltigung, ein Raubüberfall, aber auch sowas wie eine Naturkatastrophe, ein schwerer Autounfall, wo man ausgeliefert war dem Geschehen. Also alle Erfahrungen von Ohnmacht, ausgeliefert sein, Übergriffigkeit, Grenzverletzungen sind besonders schlimm. Und extrem schlimm ist es, wenn es einem von anderen Menschen zugefügt wird. Also das sind die ganz besonders schlimmen Traumata. Etwas, was sozusagen schicksalshaft einfach so geschieht. Damit können Menschen in der Regel etwas besser umgehen. Es kann auch schlimm sein, aber es ist nicht so schlimm, wie wenn es einem bewusst von anderen Menschen zugefügt wird, weil das das komplette Vertrauen erschüttert. Mhm. Und Vertrauen ist während des Geburtsvorgangs auf jeden Fall wichtig, weil eine Frau, die entbindet, braucht einfühlsames Begleitpersonal, Begleitpersonen, liebevolle Menschen, zugewandte Menschen. Und wenn eine solche Frau die Erfahrung gemacht hat, dass sie das nicht bekommt, wenn es gerade am nötigsten ist, dann kann sie sich nicht fallen lassen, dann kann sie sich diesem Loslassen, Entbindungsprozess nicht so hingeben. Und diese Hingabe erleichtert es einfach sehr, dass das Kind natürlich zur Welt kommen kann.
Und dadurch entsteht dann sozusagen wieder eine Traumatisierung oder gibt es da noch andere Beobachtungen, die du machen konntest in deiner Arbeit? Also wodurch entsteht dann das Trauma bei der Geburt, wenn man schon Traumata erlebt hat zuvor?
Ja, also generell sind traumatisierte Menschen gefährdeter, weitere Traumatisierungen zu erleben. Mhm. Das ist nicht nur auf die Geburt bezogen, das bezieht sich auf alles. Mhm. Das ist bekannt, wenn zum Beispiel eine Frau vergewaltigt wurde, dass sie einfach aufgrund dieses Gefühls, auch ein Opfer geworden zu sein, das auf irgendeine Art und Weise ausstrahlt, ängstlicher ist, sich mehr umguckt und dann potenziell mehr auch solchen Leuten ins Auge fällt, die genau nach sowas Ausschau halten und dann tatsächlich eher nochmal Opfer wird. Also das ist ganz allgemein ein Mechanismus und in der Geburt ist es dann halt auch so, die Frau, wie ich es eben schon sagte, kann sich nicht so entspannen, kann sich nicht so hingeben, loslassen. Dann kommt eventuell eine negative Kaskade in Gang, dass zum Beispiel eine Wehenschwäche eintritt oder auch Interventionen stattfinden, die eigentlich nicht notwendig gewesen wären, weil halt vielleicht das Personal meint, es sollte zum Schichtwechsel noch fertig sein oder was auch immer. Ja, es gibt so viele Gründe, die immer individuell anders sind, aber die Mechanismen gleichen sich immer. Es wird eine Kaskade in Gang gesetzt, die immer mehr ausgeliefert und Ohnmachtsgefühle und Übergriffigkeitsgefühle in Gang setzen und umso schlimmer wird dann die Reaktion des Körpers der Frau. Mhm. Und das ist dann eine Negativspirale, die dann schwierig zu unterbrechen ist.
Ja, und es kann eben auch zu einer Retraumatisierung kommen, was dieses Ohnmachts- und Ausgeliefert-Gefühl angeht, ne?
Definitiv. Es gibt dann auch sehr oft im Wochenbett Wochenbettdepression oder auch Flashbacks. Also wirklich Retraumatisierung ist auch oft mit Flashbacks verbunden, der früheren traumatischen Situation, aber auch der Geburt selbst. Mhm. Ja, bis hin zu wirklich auch Suizidgedanken. Und die traumatisierte Mutter ist dann auch für ihr Kind nicht so verfügbar. Das heißt, das wird dann auch wieder weitergegeben an die nächste Generation, weil das Kind dann auch spürt, die Mama ist nicht richtig da, sieht mich nicht wirklich in meinen Bedürfnissen. Das löst dann beim Kind wieder Existenzängste aus. Ja. Das ist ein Kreislauf, den ich sehr, sehr gerne unterbreche.
Ja.
Und das ist auch möglich.
Ja, genau. Das ist auch wichtig, betonen, dass man da auch wirklich was machen kann. Da will ich dann gleich auf jeden Fall noch zurückkommen, darauf, was man eben dann tun kann. Geht es nur um eigene Traumatisierung, die man selber erlebt hat, oder geht es auch um was Transgenerationales?
Also das kann auch um Transgenerationales gehen, ja. In erster Linie geht es um eigene Erlebnisse, aber sehr, sehr viele Menschen tragen, ja, ich spreche gerne in Bildern, den emotionalen Rucksack ihrer Vorfahren mit. Mhm. Oder ich sage das sogar immer so, also wenn wir auf die Welt kommen, dann ist es, als würden wir einen kleinen Rucksack aufkriegen und da stopfen die Vorfahren erstmal den Mist rein, den sie selber nicht gelöst bekommen haben, in der Hoffnung, die nächste Generation wird es dann hinkriegen. Mhm. Und während des Lebens laufen wir dann mit diesem schon mal vollen Rucksack los und dann wird der immer schwerer und immer schwerer, weil immer mehr Belastungen hineinkommen und Traumatherapie ist im Prinzip den Rucksack ausleeren. Und das kann auch transgenerationale Themen betreffen. Da würde ich dann eher gucken, was sind das für Themen? Also wenn es jetzt Themen von Übergriffigkeit sind, dann würde ich sagen, wäre das gut, das mit anzuschauen. Ja. Aber nicht jede Person trägt die Traumata der Vorgenerationen mit sich. Also das muss man wirklich genau gucken. Das kann man nicht pauschal sagen. Ja. Also wenn jetzt eine Frau zuhört und weiß, oh, meine Oma ist im Krieg vergewaltigt worden, dann kann das ein Faktor sein, aber es muss kein Faktor sein. Okay. Und du hattest ja vorhin schon im Vorgespräch erwähnt, es ist gut für die Frau zu schauen, ob sie in Resonanz damit geht. Mhm. Also jeder und jede Person spürt, ob das irgendwie relevant ist. Und das kann auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten mal relevant sein und mal nicht. Also wenn in der Schwangerschaft Dinge hochkommen oder Geschichten auf einmal einen sehr angreifen, vielleicht hat man 20 Jahre lang die Geschichte gekannt und es war irgendwie so, ja, war halt so. Und auf einmal kommt das so, wow, so war das also. Dann würde ich sagen, guckt mal hin, da ist eine Resonanz da, das macht was mit euch. Und dann wäre es auch gut, das zu lösen.
Ja, du hast auch ein bisschen was vorbereitet, was ich hier auch gerne in die Shownotes packe für alle, um sich das mal anzugucken. Also welche, was kann das alles sein? Ne? So welche Frauen sind besonders betroffen oder könnten in so eine Gruppe fallen von Menschen, ja, wo die Gefahr einfach größer ist, eine Traumatisierung bei der Geburt zu erleben. Und auch da ist genau das eben wichtig. Also wenn du jetzt gerade zuhörst und du sagst, oh Mann, ich schaue mir mal die Liste an und sagst, oh, das habe ich ja erlebt, das auch und es, du gehst damit innerlich nicht in Resonanz, dann ist es in Ordnung. Also dann brauchst du dich da jetzt, brauchst da keine Angst entwickeln oder so. Mhm. Aber wenn du merkst, oh, hier merke ich schon, dass, oh, das hat was mit mir zu tun und ich habe auch das Gefühl, das sollte ich vielleicht lösen vor der Geburt, dann wäre es auch sinnvoll, das zu lösen. Gerne natürlich auch vor der Schwangerschaft. Also das ist auch möglich, ne, bevor man überhaupt schwanger wird, dass man es löst.
Das wäre grandios.
Das wäre grandios. Ja. Und in der Schwangerschaft geht es aber auch. Du hast ja auch ganz viel Erfahrung gesammelt mit Schwangeren und mit Schwangeren auch gearbeitet. Mhm. Wie sind denn da deine Erfahrungen, wie man mit Schwangeren so arbeiten kann in der Traumatherapie?
Sehr, sehr gut.
Ja, ich weiß.
Sehr gut. Ja, oft liegen die Dinge wie auf dem Silbertablett präsentiert oben auf und man kann sie sehr leicht lösen. Ja. Das tut dem ungeborenen Kind gut, das tut der Mama gut, weil sie sich entspannen kann, weil sie merkt einfach, ich gehe nicht so belastet jetzt in diesen nächsten Abschnitt und bin voller Kraft, anstatt dass mich da irgendwo etwas Kraft kostet. Und ja, meiner Erfahrung nach ist Traumatherapie vor allen Dingen, was Schocktrauma angeht, also singuläre Erlebnisse, ausgesprochen leicht. Ja, das Entwicklungstrauma, wenn wirklich das gesamte Nervensystem anders funktioniert, ist langwieriger. Da kann man jetzt nicht davon ausgehen, dass man dann eben mal zwei Sitzungen macht und dann ist das alles erledigt. Deswegen ist das dann auch die Frage, wie weit geht man das in der Schwangerschaft an? Mhm. Aber wenn es verbunden ist mit sehr heftigen Erinnerungen an bestimmte Situationen, die kann man auf jeden Fall sehr, sehr leicht lösen. Ja. Und meine Erfahrungen sind durchweg positiv. Ich habe noch niemals in der gesamten Zeit, ich bin jetzt seit 2002 Heilpraktikerin, ich habe noch nicht ein einziges Mal eine Retraumatisierung erlebt in meiner Arbeit. Mhm. Und ich habe noch nicht einmal erlebt, dass eine Frau ein negatives Feedback gegeben hat. Mhm. Also von daher kann ich nur Mut machen. Es ist Empirie. Und ja, ich weiß, man lernt als Therapeutin, dass man nicht mit Schwangeren arbeiten sollte. Ich kann das nicht bestätigen. Also da stehe ich wirklich ja mit meinem ganzen Herzen, mit meiner Erfahrung, mit meinem Wissen dafür ein, dass das ganz im Gegenteil richtig, richtig gut ist, in der Schwangerschaft die Themen zu lösen.
Ja, das ist auch meine Erfahrung. Mhm. Ich bin ja auch Traumatherapeutin unter anderem und habe auch viel mit Schwangeren gearbeitet und auch selber mit mir gearbeitet, als ich schwanger war. Mhm. Und habe immer das Gefühl gehabt, krass, also so leicht, dass es sich so leicht lösen lässt, diese Themen, die eigentlich schwerwiegend sind, hätte ich nicht gedacht. Also ich habe auch so eigene Lebensthemen gelöst, wo ich dachte, Mann, da habe ich ja vorher doch jahrzehntelang schon quasi gearbeitet daran und jetzt plötzlich kann ich die einfach so lösen. Ich habe das Gefühl, es ist wie so ein, man sich so einen Apfelbaum vorstellt, als würden die Äpfel schneller reif werden oder mehr Äpfel reif werden. Man muss sie wirklich nur noch anfassen, dann fallen die einfach in die Hand. Ja, so. Es ist irgendwie in der Schwangerschaft. Und kurz zur Erklärung, warum das so ist, also warum eben, wenn man eine Ausbildung macht, eine therapeutische Ausbildung macht, warum da gesagt wird, ja, bitte nicht mit Schwangeren arbeiten. Das liegt ganz einfach daran, dass manchmal ja Dinge zusammenfallen. Also gerade mit, wenn man mit zum Beispiel mit Hypnose arbeitet oder auch mit Traumatherapie oder was auch immer arbeitet, dann kann es ja sein, dass ein solcher therapeutischer Prozess gemacht wurde, durchgeführt wurde und dass am nächsten Tag zum Beispiel irgendwas mit dem Baby im Bauch wäre. Mhm. Und wenn das der Fall wäre, wäre das Risiko da, dass man dann möglicherweise irgendwie angezeigt würde oder dann eben sozusagen die Schuld gegeben würde und das würde irgendwie vor Gericht gehen und dann könnte man eben seine Zulassung verlieren und so weiter. Und deswegen, um das zu verhindern, wird Frauen, die schwanger sind, diese Hilfe verwehrt. Und das finde ich halt ganz schlimm. Also es liegt nicht daran, dass es irgendwie eine Evidenz dafür gäbe, dass Traumatherapie in der Schwangerschaft nicht angezeigt wäre, sondern es liegt eben daran, dass man dieses Risiko sozusagen des Gleichzeitigen nicht eingehen möchte.
Ja, ja. Also da braucht es einfach mutige Therapeuten und Therapeutinnen, die sagen, ist mir egal, ich gehe das Risiko ein und wie gesagt, meine Erfahrung bisher ist durchweg positiv.
Und man darf ja auch nicht vergessen, dass die Dinge ja sowieso hochgespült werden. Mhm. Also es ist ja nicht so, dass es nur bei der Traumatherapie dann zu diesem Thema kommt, sondern das wird in den Träumen durchgearbeitet. Mhm. Das kommt vielleicht so plötzlich hoch mit starken Gefühlen und jede Schwangere kennt das sicher, dass viele Gefühle da sind, auch starke Gefühle. Mhm. Und es ist viel sinnvoller, dann so einen ganz alten Schmerz, der vielleicht hochgespült wird, zu lösen, also sich anzuschauen und zu lösen, als jeden Tag wieder und wieder und wieder damit konfrontiert zu sein.
Ja, unbedingt. Und in der Schwangerschaft kommt man auch sehr gut in Kontakt mit den eigenen inneren Kindthemen. Mhm. Man wird Mutter und wechselt die Rolle.
Ja.
Also von der Tochter wird man zur Mutter und dann macht man sich natürlich sehr viele Gedanken über das, wie war es denn bei mir? Und oft sind das gar keine theoretischen Gedanken, sondern wie du sagst, es kommt so hochgespült, dann kommen Erinnerungen, dann kommen Gefühle. Und das ist eigentlich super, weil es sich sehr, sehr gut nutzen lässt. Aber natürlich braucht es unter Umständen eine gute Begleitung, wenn es sehr heftig ist.
Ja.
Man kann sehr, sehr viel machen. Wir werden auch da in die Checklisten ein paar Stichpunkte schreiben. Du hast in deiner Methode ganz, ganz viele Hilfestellungen und Selbsthilfetechniken.
Ja.
Und die Frauen können sehr, sehr viel tun. Aber wenn es sie überfordert oder wenn sie Angst haben, alleine ranzugehen, dann wäre es natürlich gut, sich professionelle Hilfe zu suchen. Und da würde ich auch empfehlen, darauf zu achten, dass es Therapeuten und Therapeutinnen sind, die vielleicht nicht so ganz klassisch sagen, einmal in der Woche 50 Minuten und egal, was gerade hochkam, wird man rausgeschmissen und muss bis zur nächsten Woche warten, weil das kann dann doch belastend sein. Also vielleicht lieber Menschen suchen, die ein bisschen anders arbeiten, die vielleicht auch bereit sind, dann am nächsten Tag nochmal ein Telefonat zu führen. Oder eben auch Selbsthilfetechniken erstmal beibringen, stabilisieren. Wie kann ich mich erstmal an den sogenannten sicheren Ort bringen oder sowas. Also ich glaube, Ressourcen, genau. Ich glaube, dass jede Frau ein Gefühl dafür hat. Und das sowieso, also ich glaube auch, da sind wir uns einig, das Allerwichtigste, dass die Frauen wieder mit ihrer Intuition und ihrem Gefühl in Verbindung kommen und dem trauen, anstatt sich sagen zu lassen, was sie zu tun haben oder zu lassen haben.
Ja, also ich glaube, dass wirklich das Unbewusste, gerade in der Schwangerschaft, die Sachen besonders stark hochspült und auch spürbar macht. Also dass man merkt, so, jetzt müsste ich da eigentlich mal hingucken und das Verdrängen von Dingen, weil man denkt, oh nein, ich möchte jetzt mein Kind damit nicht belasten im Bauch, dass jetzt diese alte Sache hochkommt, das funktioniert meist nicht. Also das so wegzuschieben, weil dann ist man die ganze Zeit am Schieben und irgendwann liegt man doch heulend im Bett und
es kostet
Kraft und es kommt ja doch hoch. Und es kommt eben nicht hoch, um einen zu belasten, sondern ich habe immer das Gefühl, also sag gerne, wie es für dich ist, aber ich habe immer das Gefühl, als würde das ganze System diesen Rucksack leeren wollen.
Exakt.
Auch nicht komplett, ne? Aber die wichtigen Sachen, die jetzt auch zum Mutterwerden wichtig sind. Also man lässt die Sachen los, wo das System das Gefühl hat, oh, das ist jetzt nur noch hinderlich und wir brauchen Kapazität, weil das Unbewusste schon ganz genau weiß, das wird anstrengend. Also die Mutterschaft, das Baby zu versorgen und so weiter, den Ballast können wir jetzt nicht noch tragen, weil da kommen jetzt was neue Anforderungen kommen da auf mich zu und ich brauche dafür einfach Kapazität und Kraftreserven.
Sehe ich ganz genauso. Mhm. Und ich persönlich bin auch der Meinung, dass die Natur es grundsätzlich gut einrichtet und es wird einen Sinn haben, wenn Frauen ausgerechnet in der Schwangerschaft das ganz, ganz oft passiert, dass die alten Themen hochgespült werden. Das ist doch nicht sinnlos.
Ja, genau.
Ja, also ich meine,
wie vor allem halt mit unserer Erfahrung, die halt so ist, dass man es so schnell lösen kann dann. Ne?
Dann erst denkt man
wirklich, also.
Ja, dann erst recht.
Also. Mhm.
Genau, also ich bin ja sowieso der Meinung, alle Symptome, alle Krankheiten, alle Herausforderungen sind in Wahrheit deine Freunde. Ja, das ist nicht immer leicht zu tragen, es fühlt sich oft auch richtig schlimm an. Aber grundsätzlich meint dein Unbewusstes und die Welt ist gut mit dir. So, das ist meine ganz tiefe Überzeugung. Ich bin auch gesegnet mit Urvertrauen. Das hat natürlich auch nicht jeder Mensch mit auf den Weg bekommen. Aber ich habe das ganz tief und ich bin sehr, sehr davon überzeugt, dass alle Menschen ihre Themen lösen können. Also das ist einfach, wir sind nicht auf die Welt gekommen, um im Elend zu bleiben. Das glaube ich einfach nicht. Ja, und ich sehe es auch. Es geht. Ja, es funktioniert wirklich gut.
Ja. Eine kurze Unterbrechung. Wie du vielleicht schon gemerkt hast, ist dieser Podcast werbefrei und wird es auch bleiben. Du kannst mich und meine Arbeit gerne unterstützen mit einem Abo und einer Bewertung per Stern oder ausformuliert. Damit sorgst du dafür, dass der Podcast noch sichtbarer wird und andere Schwangere ihn leichter finden. Ich danke dir von ganzem Herzen und jetzt geht es weiter mit der Folge. Petra, gibt es irgendwas, wo du sagst, also so kann man so seine Ressourcen aufbauen, dass man sich stabiler fühlt, dass man im Zweifel auf die auch zurückgreifen kann, wenn man doch merkt, oh, es kommt irgendwas jetzt vielleicht auch in der Geburt plötzlich hoch, was sich vorher nicht angekündigt hat oder so?
Mhm. Also ich bin ja sehr überzeugt von deiner Methode. Die ganzen Selbsthypnose-Techniken, Anker setzen, ganz, ganz wichtig ist es, gute Begleitpersonen zu haben. Am besten natürlich Partner und Partnerinnen, aber auch professionelle Doulas oder eine wirklich vertrauenswürdige Hebamme. Das können alles Menschen sein, die einen gut begleiten, mit denen das vorher wirklich durchsprechen. Wenn ich nicht mehr für mich selber sprechen kann, weil ich so mit mir beschäftigt bin, dann will ich, dass du für mich einstehst und das und das und das ist mein Wille. Und dann vielleicht auch Codeworte vereinbaren. Was auch sehr gut ist, ist immer bilaterale Hemisphärenstimulation, auch als EMDR bekannt. Letztlich geht es darum, dem Gehirn einen Rechts-Links-Impuls anzubieten. Damit ahmt man den Verarbeitungsprozess nach, der das Gehirn automatisch auch nachts den das Gehirn automatisch nachts vollzieht.
Genau, durch die REM-Phase und Augen hin und her.
Genau, man weiß heute, dass es nicht nur in der REM-Phase stattfindet. Ja, also Verarbeitung ist ein sehr komplexer Prozess, aber unter anderem halt in der REM-Phase. Die Augen bewegen sich rechts und links hin und her. Dadurch werden die rechte und linke Gehirnhälfte aktiviert und fangen an, Erlebnisinhalte zu verarbeiten. Mhm. Und das kann man im Wachzustand nachahmen, indem man dem Gehirn einen Rechts-Links-Impuls anbietet. Und unter einer Geburt kann man das zum Beispiel machen, indem man ganz, ganz leise über Kopfhörer Musik mit bilateraler Hemisphärenstimulation anhört. Das kann so leise sein, dass man sich dabei unterhalten kann. Also so, dass man auch noch hört, was die anderen sagen. Und das entstresst das ganze System. Es ist einfach wie ein permanentes Entstressen.
Ja. Ja. Was man auch machen kann, ist das Wingwave. Das ist dieses, man hält sich sozusagen selber, man nimmt sich selber in den Arm und klopft sich auf die Oberarme abwechselnd. Dadurch kann man das auch stimulieren. Oder eben, indem man auch nach links und rechts schaut, also wirklich diese Augenbewegung macht. Also es gibt ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, wie man es stimulieren kann.
Genau. Oder man kann auch die Begleitperson bitten, einen rechts-links zu betippen.
Genau.
Ja, also zart bitte.
Ja, genau.
Und es ist ungefähr so in dem Rhythmus Tipp. Also, dass man auch so ein Gefühl dafür hat, wie die Geschwindigkeit ist.
Ja,
so plus, minus, kommt nicht so drauf an, ja, aber jetzt nicht super, super schnell, aber auch nicht dabei einschlafen. Genau.
Ja,
ja.
Super. Mhm. Also das könnte man machen, wenn gerade akut man das Gefühl hat, jetzt
geht's mir gerade nicht mehr gut.
Mhm.
Ich glaube, ich würde im Geburtsprozess selber vielleicht das nicht machen mit den Kopfhörern, also aus meiner Expertise, weil man dann so stark in den Kopf kommen würde, um Kopfhörer und Musik und was weiß ich nicht alles zu wechseln und zu machen, und möglicherweise würde man dann die Hypnose verlieren, weil die ja vielleicht auch über Kopfhörer gehört wird. Aber wie gesagt, es geht eben auch anders. Also es geht eben auch über dieses Tippen. Man kann zum Beispiel hinter der Gebärenden sitzen und auf die Schultern tippen, links, rechts, ganz zart. Oder auf die Knie oder auf die Hände.
Genau. Ja, im Zweifelsfall hilft es sogar, es sich nur vorzustellen.
Ja.
Auch das funktioniert.
Ja. Genau. Ja, und man kann es auch selber machen. Ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel, es gibt ja auch Möglichkeiten oder Situationen, in denen man fixiert sein könnte, zum Beispiel bei einer Bauchgeburt. Da denke ich gerade so dran, was könnte ich selber machen?
Ja.
Und angenommen, die Arme sind fixiert und es kommt zur Bauchgeburt und man ist irgendwie da in Panik, könnte man auch sich zum Beispiel abwechselnd in die Finger, also kneifen, so dass man...
Ja, es muss nicht mal kneifen, es geht auch so einfach so ein...
Genau, also Tippen das war, rein, ich meinte auch kneifen nicht als, als toll, sondern also mit dem Fingernagel habe ich jetzt so ganz bisschen so, so eingedrückt oder so.
Ja, ja.
Das kann man auch machen, also da darf man auch gerne kreativ werden, was eben auch gut hilft, um das Nervensystem zu regulieren, ist das lange Ausatmen.
Genau, das wollte ich auch gerade sagen, atmen, nicht vergessen.
Genau.
Genau, ganz gezielt tief und lang ausatmen.
Genau, das ist ein bisschen im Widerspruch zu der Atemtechnik, die ich eigentlich beibringe bei der friedlichen Geburt, die man gerne anwenden kann, wenn man nicht in Panik ist. Also dann funktioniert die wunderbar. Aber wenn man merkt, es ist jetzt gerade akut was anderes, dann ist eben das lange Ausatmen wirklich ganz gut. Ich habe auch jetzt letztens erst gehört, dass es gut gehen kann, einzuatmen und so stoßweise, dreimal stoßweise auszuatmen, dass das auch unterstützend sein kann. Das könnte man auch ausprobieren.
Ja, ja. Ja, und wie gesagt, Begleitpersonen können das ja auch für einen übernehmen, dieses rechts-links betippen oder einen Impuls geben ans Gehirn.
Ja, das finde ich auch ganz toll, wenn man da Menschen hat, die instruiert sind sozusagen, das gerne auch immer aufschreiben, was man dann zur Geburt mitnehmen kann als Zettel, bitte mach im Fall das, das und das. Dazu hast du ja auch schon ein bisschen was geschrieben, was dann in den Shownotes kommen wird. Und ich finde es halt toll, wenn man darüber hinaus eben auch noch immer selber weiß, wie kann ich mir helfen, dass man nicht so ganz abhängig ist von einer Begleitperson, bei der wir ja auch nicht wissen, ob sie gerade in Ohnmacht gefallen ist oder also es kann alles Mögliche passieren und dann also schön ist halt immer, wenn man auch noch was weiß, was man sich selber Gutes tun kann.
Das ist immer gut, also je breiter das Auffangnetz gespannt ist, umso besser.
Ja,
ja, es geht ja nicht um ein Entweder-Oder, sondern um ein Sowohl-als-auch. Ich instruiere die Begleitpersonen, wir üben das vielleicht auch vorher zusammen, wir gehen das zusammen durch. Erzähle als Frau meinen Begleitpersonen, worauf es mir wirklich ankommt, was mir wichtig ist. Und übe Techniken.
Genau, ich übe Techniken ganz praktisch. Und manchmal ist auch der Partner oder die Partnerin nicht die richtige Begleitperson, um das zu machen. Also das ist zwar so in unserer Gesellschaft normal, dass der Partner oder die Partnerin halt dabei sind bei der Geburt. Und das finde ich total gut, das nochmal zu hinterfragen, ist das für diese Beziehung auch wirklich das Richtige? Und wenn man das Gefühl hat, eigentlich wäre es schön, diese Person wäre bei der Geburt dabei, aber ich habe das Gefühl, sie wäre keine gute Unterstützung, zum Beispiel, weil sie selbst aufgeregt sein wird oder sich das nicht zutraut oder was auch immer, dass man dann sagt, dann nehme ich eben dazu noch eine gute Freundin oder eine Doula oder wer auch immer da vielleicht in Frage kommen könnte für diese ganz konkreten Aufgaben. Mhm. Also es muss nicht nur eine Person sein und es muss auch nicht unbedingt die Partnerperson sein.
Ja, ja. Und bei der Gelegenheit würde ich auch gerne noch erwähnen, dass auch gerne die Begleitpersonen, vor allen Dingen Partner und Partnerinnen, ihre eigenen Themen auch vorher anschauen dürfen, weil dann bleiben sie auch während des Geburtsvorgangs mehr bei sich und können besser begleiten und geraten vielleicht nicht so in Panik. Ja, weil auch für die begleitenden Menschen werden oft eigene Themen angetriggert. Das sind dann manchmal ein bisschen andere Themen, so wie Hilflosigkeit. Also wenn man zum Beispiel schon erlebt hat, dass man nicht helfen konnte und das traumatisch war. Ich hatte zum Beispiel neulich einen jungen Mann, der musste zusehen, wie sein Bruder ertrunken ist. Der wird
in einem Geburtsprozess vielleicht angetriggert in seiner Hilflosigkeit, gerät dann in Panik und kann dann für die Frau nicht mehr da sein. Und das wäre auch schön, wenn die Begleitpersonen das auch erarbeiten würden vorher.
Ja.
Also je sicherer der Boden, auf dem sie sich bewegen, umso entspannter kann das Ganze vonstatten gehen.
Vielen Dank für das Beispiel, weil es nochmal so richtig eindrücklich zeigt, wo das Problem liegen kann dann, ne? Bei der Geburt und wie Trigger funktionieren können.
Ja, oder wie viele Menschen haben Eltern an Krebs verloren und mussten hilflos mit angucken, wie die leiden. Und das sind alles Dinge, das ist gut, wenn man das vorher so weit verarbeitet hat, dass das einen eben nicht mehr antriggert, wenn ein geliebter Mensch gerade leidet. Mhm. Ja, es kann sein, dass die Frau Schmerzen hat und der Mann dann oder die Partnerin dann da steht und sagt, oh Gott, jetzt kann ich wieder nichts tun. Und dann ist das, also das erlebe ich auch in den Traumatherapien, dass die Frauen das manchmal als extrem belastenden Punkt miterlebt haben, dass ihre Begleitpersonen in die Ohnmacht, in die Hilflosigkeit, in die Machtlosigkeit gegangen sind.
Ja,
und sie dann das Gefühl hatten, sie müssen die auch noch schützen.
Ja, genau. Super wichtiger Punkt.
Ja, ganz schwierig.
Ja, schwierig, weil bei der Geburt sollte man wirklich ausschließlich bei sich und bei seinem Baby sein.
Ja.
Und eine stabile Umgebung haben mit stabilen Menschen.
Das wäre sehr wünschenswert.
Mhm. Absolut, absolut. Es gibt ein paar Sachen, das hattest du vorhin schon angedeutet, die man so selber machen kann. Also auch jetzt gerade haben wir ja was man im akuten Fall dann machen kann, angesprochen. Aber was kann man im Vorfeld wirklich machen? Weil wir haben jetzt viel gesagt, ja, das bitte vorher aufarbeiten und das geht auch leicht. Ne, ne? Gibt es da was, wo du sagst, ja, das wäre so eine Möglichkeit. Ich habe auch noch Ideen, aber vielleicht hast du auch welche, die man so selber erstmal machen kann, bevor man eine Traumatherapie in Anspruch nimmt. Weil wir wissen, TraumatherapeutInnen sind rar gesät. Und was kann man erstmal vielleicht selber probieren, wenn man das Gefühl hat, das ist jetzt nicht so ein schlimmes Trauma, dass man sofort lieber bei einer Therapeutin oder einem Therapeuten vorstellig wird?
Ja, also das Erste, was mir einfallen würde, ist, das, was du vorhin schon erwähnt hast, dieses sich selber rechts, links betippen, das kann man sehr, sehr gut auch in der Schwangerschaft schon machen, wenn Themen hochkommen und man einfach fühlt, was man fühlt, erinnert, was man erinnert, denkt, was man denkt und währenddessen es macht und dabei mit seinem Körper auch verbunden ist, spürt, wo im Körper spüre ich das. Das kann manchmal wie so eine heftige Welle kommen. Dann bitte, bitte ans Atmen denken. Nicht aufhören, sondern und einfach fühlen. Und das ist dann wie, wenn man in einen dunklen Tunnel hineinfährt. Man klopft und atmet so lange weiter, bis man hinten aus dem Tunnel wieder rausgekommen ist. Es dauert in der Regel nicht länger als 15 Sekunden. Wenn man sich das zutraut, darf man das gerne tun. Wenn es aber etwas ist, was so schlimm war, dass man sagt, nee, ich brauche unbedingt einen Halt von außen, dann bitte macht's nicht alleine.
Genau, das finde ich auch ganz wichtig, dass man da dann professionelle Hilfe sich holt.
Aber es gibt ja Dinge, die nicht ganz so schlimm sind. Ja.
Es gibt Dinge, die nicht ganz so schlimm sind, die man gut selber bearbeiten kann. Und manchmal kommt es halt akut hoch und dann ist ja eben keiner da gerade. Und dann kann man sich auch da erstmal drüber helfen durch so etwas, durch dieses Klopfen zum Beispiel, um dann einen Termin auszumachen und so weiter. Dass man einfach so eine akute Hilfe hat erst.
Mir fällt auch gerade noch was ein, was man auch gerne machen kann, ist spüren, wo im Körper sitzt es. Und dann hat man vielleicht zum Beispiel ein Kloß im Hals und dann stellt man sich einfach vor, dass man diesen Kloß rausholt.
Mhm.
Und dann packt man ihn irgendwo hin, wo man ihn sicher verwahrt, in einen Tresor oder man versenkt ihn am Boden des Ozeans oder schießt ihn auf den Mond oder sowas. Also
in der Vorstellung.
Die Dinge, die wirklich helfen, finden immer im limbischen System statt. Das limbische System denkt nicht.
Mhm.
Das limbische System sieht alles in inneren Bildern.
Mhm.
Und deswegen können wir diese Körpergefühle zum Beispiel wie ein Bild betrachten und das einfach rausholen. Mhm. Und das entlastet den Körper. Und wenn das dann da einfach weg ist, dann fühlt es sich schon mal besser an.
Ja. Ich fand es auch schön, dass du gesagt hast, dieses das Gefühl fühlen. Also dass sich wirklich damit auch verbinden. Und da habe ich so die Erfahrung gemacht, dass es helfen kann, auch es nicht weghaben zu wollen. So schwer das vielleicht auch fällt, weil es ein unangenehmes Gefühl ist. Dass man sagt, nein, das darf jetzt wirklich da sein, dieses Gefühl. Das bekommt jetzt diesen Raum. Und oft ist es halt wie Magie dadurch viel schneller weg, als wenn man sagt, das muss jetzt weg sein. Ich fühle das zwar, aber es soll jetzt weg sein. Ich klopfe das quasi weg, dass es dann nicht so leicht sich lösen lässt, als wenn man sagt, nein, ich begleite das klopfend. Aber das Gefühl darf sich auch ausbreiten. Das darf jetzt wirklich da sein. Ich gebe dem jetzt den Raum, dass alle Bilder da hochkommen. Wie gesagt, ne?
Ja,
wenn es
ja.
jetzt nicht was hochgradig Traumatisches war.
Ja. In der das Regel ist das da ja auch eine Botschaft eines sogenannten inneren Kindanteils. Es müssen nicht immer Kinder sein, es können auch Jugendliche oder junge Erwachsene sein, auf jeden Fall.
Ja.
Ein Persönlichkeitsanteil, der sozusagen hängen geblieben ist in einer vergangenen Situation und einfach auch mal gesehen werden will. Das hat auch was mit Selbstliebe zu tun, mit Selbstmitgefühl vor allen Dingen. Und wenn man es einfach immer nur weghaben will und wegdrängt, dann gibt man diesem Anteil, der so gerne auch mal gesehen werden möchte, niemals den Raum, den er braucht.
Ja.
Und wenn man sagt, ja, oh mein Gott, es war aber auch wirklich schlimm, was ich damals erlebt habe, und so ein ins Selbstmitgefühl geht und dabei klopft und atmet, und dann darf sich das ausbreiten und man ist eher in Liebe und Mitgefühl mit sich. Und dann löst es sich tatsächlich oft sehr, sehr leicht und sehr schnell.
Genau, das ist so wirklich sich selbst eigentlich eine gute Mutter sein oder vielleicht auch die gute Mutter, die man vielleicht ja auch gar nicht hatte, ne?
Also
man sich selbst nachnähert sozusagen.
Ja, ja.
Mir fällt noch was ein, womit ich sehr, sehr gerne gearbeitet habe in meinen Schwangerschaften, auch sehr erfolgreich gearbeitet habe. Das ist auch eine Klopfmethode, die funktioniert aber ein bisschen anders, die nennt sich MET. Und ich packe euch hier auch in die Shownotes das passende Video auf YouTube mit rein, wo ich das genau erkläre, wie das geht. Da geht man sozusagen Gefühl nach Gefühl sozusagen durch, bis es irgendwann dann weg ist. Ich konnte damit immer super gut arbeiten. Da findet aber jeder auch so seine eigene Technik, wie man sich selbst gut gut helfen kann. Wie gesagt, immer so ein bisschen, ne, mit dem je nach Schweregrad, was man eben erlebt hat.
Und auch also nach Resilienz und
wie
stresstolerant bin ich. Das ist ja sehr, sehr individuell.
Sehr individuell, genau. Also gut immer auf sich selber achten. Und es gibt natürlich auch im Kurs Aufnahmen, die helfen können bei unangenehmen Gefühlen, die hochkommen. Also das gibt es auch für alle, die den Kurs machen. Genau.
Was man gut machen kann auch, wenn es mit Angst und Panik zu tun hat, das kommt ja auch beim MET vor, sind hier diese Punkte klopfen.
Das sind sowieso die Punkte.
Das sind die Angst- und Panikpunkte, genau. Also das oder so, ja, das kann man machen, wie man will.
Unterm Schlüsselbein, jetzt für alle, die
hier ist sowieso eine kleine Kuhle und in die kann man so ein bisschen reintippen.
Aber ich glaube, bei dir ist es ein bisschen weiter außen, kann das sein? Also bei mir ist es, beim MET sind es hier sozusagen diese Höcker, also in der Mitte vom Schlüsselbein gibt es ja diese zwei Höcker nebeneinander. Und direkt am Fuße des Berges, sage ich immer.
Genau, ja.
Unter
ja.
den, bei dir ist jetzt, glaube ich, ein bisschen versetzt. Aber du meinst die oder meinst du die?
Ja, das ist mein Interesse. Ich bin so gebaut.
Bei dir, bei dir ist es so, okay.
Ich also bin auch ein bisschen breiter als du.
Auch so am Fuße des Berges sozusagen, von diesen beiden mittleren Schlüsselbeinhöckern.
Letztlich, man kann auch einfach ein bisschen breitflächiger machen, dann drückt man sie auf jeden Fall.
Genau.
Ja, auf jeden Fall alles, was so mit Angst und Panik zu tun hat, lässt sich dadurch ganz gut beruhigen. Und immer atmen.
Genau. Ja, es ist manchmal nicht ganz leicht, eine passende Traumatherapeutin oder Traumatherapeuten zu finden. Wenn man jetzt überlegt, man möchte das doch gerne begleitet machen, ist es meiner Meinung nach wichtig, dass man jemanden findet, der auch wirklich in Traumatherapie ausgebildet ist, weil die Techniken ein bisschen anders sind als jetzt bei einer reinen Gesprächstherapie oder Verhaltenstherapie. Viele haben da Zusatzausbildung, also da sich einfach gut umschauen, wer hat sich spezialisiert auf Trauma. Hast du noch irgendwelche, wir haben schon vorher gesprochen, ne? Wir haben nicht so richtig super gute Tipps, vielleicht fällt dir noch irgendwas ein?
Ja, das, was du eben gesagt hast, ist eigentlich jetzt auf den Punkt. Ich lege halt, wenn ich arbeite mit Traumatisierten, extrem Wert darauf, dass mit dem limbischen System gearbeitet wird, weil es der einzige Gehirnabschnitt ist, wo wirklich Verarbeitung stattfindet.
Ja.
Alles andere bleibt in der Kognition, man versteht es besser, man findet vielleicht auch einen besseren Umgang damit, was aber in einer heftigen Situation möglicherweise außer Gefecht gesetzt wird, weil einfach von der Neurobiologie unser Gehirn so angelegt ist, wenn unser System meldet, wir sind jetzt in wirklicher Gefahr, dann schaltet die Großhirnrinde ab. Also die Kognition, der Verstand. Der Verstand hat dann keinen Zugriff mehr und kann nichts mehr regeln. Das empfinden viele Frauen dann auch noch als Versagen, was nochmal besonders traurig ist, weil sie können es nicht können. Sie können nichts dafür. Und da ist es halt gut, wirklich Techniken zu nehmen, die mit diesem Gehirnabschnitt arbeiten, wo das wirklich verarbeitet wird und nicht nur in Anführungszeichen verstanden oder ein besseres Handling damit angetrainiert wird. Ja. Ja, dann erst wird der emotionale Rucksack wirklich ausgeleert. Ja, und da kann man ja die Therapeuten fragen, die man anschreibt oder kontaktiert, ob sie Methoden anwenden, die das limbische System beachten.
Ja. Super. Petra.
Ja, danke dir.
Ich danke dir sehr, dass du hier zu Gast warst. Wir hatten vor einiger Zeit telefoniert und das nochmal so reflektiert und gesagt, boah, wir müssen doch irgendwie nochmal darauf eingehen und sagen, dass man eben auch vorher schon was machen kann. Mhm. Und ich finde es sehr schön, dass wir jetzt diese Folge aufgenommen haben, weil ich glaube, das ist wirklich sehr wertvoll für viele Menschen, die uns jetzt gerade zugehört haben.
Das hoffe ich sehr. Ja, ja, vielleicht noch eine Anmerkung, falls jetzt jemand keine ortsansässigen Therapeuten findet. Man kann auch telefonisch arbeiten. Das geht wunderbar. Ich arbeite mit Frauen aus der ganzen Welt.
Ja.
Wenn sie deutschsprachig sind, leider kann ich nur Deutsch richtig gut, so dass es fürs Therapieren reicht. Ja, ja. Also, und ich biete auch an, wenn Frauen einfach nur Fragen haben, sie können mich gerne kontaktieren. Also, sie müssen auch nicht gleich Patientin bei mir werden. Ja, also,
das ist total lieb.
Soweit ich es schaffe, beantworte ich gerne auch einfach mal Fragen.
Danke dir.
Ja,
du machst eine großartige Arbeit. Auf jeden Fall. Ich kenne deine Arbeit auch persönlich und bin immer wieder gern bei dir. Und ja, dadurch, dass man eben mit dem limbischen System arbeitet, was auch viel mit Bildern funktioniert und so weiter, kann man das auch wunderbar akustisch machen. Also man muss da nicht vor Ort sein. Das ist ähnlich für alle, die jetzt zum Beispiel meine Arbeit besser schon kennen oder auch meinen Kurs machen. Ja, natürlich funktioniert das auch mit einer Stimme, die man hört. So.
Ja.
Genau. Ja. Petra, ich danke dir sehr. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute.
Dankeschön. Dir auch beruflich viel
und
Erfolg.
Und privat. Und ich hoffe, dass du noch vielen Frauen helfen und sie unterstützen kannst.
Vielen Dank. Das Gleiche wünsche ich dir auch.
Ja, das war's mit dem Interview mit Petra. Ich hoffe, es hat dir gut gefallen und du konntest viel für dich mitnehmen. Ich bin sehr dankbar, dass wir über dieses Thema gesprochen haben, denn mir ist es wirklich eine Herzensangelegenheit, dass so wenige Frauen wie möglich traumatisiert werden durch die Geburt. Eine Geburt zu erleben ohne Geburtstrauma ist so anders und so stärkend fürs ganze Leben, dass ich das einfach euch allen da draußen von Herzen wünsche. In diesem Sinne alles Liebe und bis bald. Deine Christine.